Guten Morgen, liebe Gemeinde. Danke fürs Vorlesen. Danke für die Möglichkeit, hier eine Predigt halten zu dürfen. Und ich will keine großen Einleitungsworte verschwenden, sondern da gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ich bekenne mich dazu, so eine Art Fan von Gerhard Ter Stegen zu sein. Diesem längst verstorbenen Dichter und Seelsorger und Poeten, der vor circa 300 Jahren in Mülheim an der Ruhr gelebt hat. Das sieht, oder beziehungsweise der Text, der ein Lied ist, das wir gerade gehört haben, das ist von ihm und ist so die Grundlage der Predigt heute Morgen. Dieses Lied in der Gegenwart Gottes leben, auch bekannt unter dem Namen Gottes gegenwärtig, das fasst die Gedanken und Ideen und Aussagen der Bibel zu dem Thema oder zu den Themen zusammen, wie wir Menschen sind und wie Gott ist und wie das in Beziehung zu bringen ist. Der Ter Stegen war ein großer Bibelleser, Bibelkenner und ja, ich lade euch ein, heute Morgen mit mir zu überprüfen, zu schauen, ob das, was er gedichtet hat, ob das zu dem passt, was in der Bibel steht. Und ich wünsche euch, dass ihr euch herausfordern lasst von dem, was an Text und an Ideen da auf euch zukommt. Ich lade euch ein, mit mir die nächsten 25 bis 125 Minuten drüber nachzudenken, wie das ist mit uns Menschen und wie das mit der Beziehung zu Gott aussehen kann. Es wäre spannend, wenn ich jetzt hier ein Mikro hätte und durch hier reingehen könnte. Es wäre vielleicht schlecht für die, die ganz vorne sitzen oder am Rand, wenn ich euch so die Frage stellen könnte, was ist das, der Mensch? Wie sind Menschen? So, stellt euch vor, die Aufgabe, erklärt das mal einem Außerirdischen, was ein Mensch ist, wie wir Menschen sind. Ich weiß nicht, was für Antworten ich von euch bekäme. Vielleicht Menschen sind unterteilbar in Männer und Frauen oder Menschen sind Allesfresser und manche mögen Fußball. Wahrscheinlich gäbe es tausend Ideen, wie man den Menschen beschreiben kann, was der Mensch ist, wie der Mensch ist. Und wäre gar nicht so einfach, das dem Außerirdischen zu erklären, der noch nie einen Menschen getroffen hat. Wie ist es denn bei uns selber? Was denken wir denn selber über uns, wie wir Menschen sind? Was fällt uns dazu ein? Wie definieren wir uns selber als Menschen? Unser Ich, unser Selbstbewusstsein, was ist das? Ich denke, dass die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, wo wir gerade so stehen im Leben oder vielleicht auch von unserer Erziehung oder von der Bildung, die wir bekommen haben. Ich glaube, wenn ich ein Kind frage, was ist ein Mensch, kriege ich eine ganz andere Antwort, als wenn ich das einen Jugendlichen frage, der wahrscheinlich sagt, lass mich in Ruhe mit der Frage, ich will chillen oder das interessiert mich momentan gar nicht. Wenn ich einen Rentner frage, was ist ein Mensch, dann wird er vielleicht sagen, weiß nicht, so ein Mensch ist jemand, der seinen Ruhestand genießen kann. Wenn ich einen Studenten frage, wahrscheinlich keinen Informatikstudenten, dann wird er sagen, ja, der Mensch ist ein soziales Wesen. Also verschiedene Antworten auf diese Fragen. Was ist der Mensch? Wie sind wir Menschen? Eltern eines neugeborenen Kindes werden sagen, Menschen sind ein Wunder Gottes. Und Geschäftsführer einer Werbeagentur werden sagen, Menschen sind potenzielle Kunden, denen ich irgendwas verkaufen möchte, was sie noch gar nicht eigentlich brauchen. Was ist der Mensch? Wie ist der Mensch? Wie sind wir? Was macht uns aus? Weil diese Frage so komplex ist, ist sie vielleicht deswegen unwichtig? Ist sie vielleicht eigentlich gar nicht so interessant, darauf eine Antwort zu finden? Was macht schon für einen Unterschied, ob ich ja den Mensch als soziales Wesen sehe oder als Fußball begeistert oder als, ja, ich weiß nicht, vielleicht ein Romantiker? Sollte man diese Frage, was Menschen sind, wie wir Menschen sind, nicht vielleicht den Philosophen eher überlassen oder den Soziologen? Als Christ möchte ich sagen, auf gar keinen Fall. Diese Frage sollten wir auf gar keinen Fall den Psychologen überlassen, den Anthropologen, irgendwelchen Ogen. Wir sollten uns dieser Frage stellen, weil sie ganz viel mit uns und mit Gott zu tun hat. Wenn wir das nicht tun, wenn wir uns dieser Frage nicht stellen, wer wir eigentlich sind und wofür wir eigentlich hier sind, und ich glaube, wir tun das wirklich nicht oft, dann wird unser Menschenbild, unser Selbstbild geprägt von dem, was wir von zu Hause mitbekommen haben. Dann wird das geprägt von der Gesellschaft, dann wird das geprägt von den Medien. Und meiner Erfahrung nach ist das Bild vom Menschen oft gar nicht gesund. Wenn wir am Menschenbild Gottes vorbeileben, wenn wir das nicht verstehen, wie Gott uns Menschen sieht, wie er uns sehen möchte, dann überfordert uns das ganz oft. Und Menschen, die ihr Bild von sich und vom Menschsein nur von dem prägen lassen, was um sie herum ist, ja, die sind häufig unglücklich, haben Ängste und ich glaube, zerstören sich und andere oft selbst. Wenn wir nicht wissen, wie Gottes Bild von uns ist, wie er uns sehen möchte, dann werden wir nie unsere Berufung finden, dann werden wir nie so leben, wie es unserer Bestimmung nach ist. Ja, wenn ich mit meinen 1,70 plus und mäßigem Talent mir in den Kopf gesetzt habe, ich muss unbedingt Profispieler in der NBA in Amerika werden, dann werde ich relativ viele unglückliche Momente in meinem Leben haben, weil das werde ich nie schaffen. Wenn ich mir vorstelle, ich werde das nächste Model von Karl Lagerfeld, wird es auch viele Tage geben, wo es mir nicht gut geht. Also damit will ich sagen, wenn wir das nicht herausbekommen für uns, wie wir eigentlich sein sollen, wie Gott uns haben möchte, dann laden wir uns Lasten auf, dann leben wir in Unzufriedenheit und Angst. Und es könnte doch so anders sein, wenn wir wüssten, wie wir sind, wo unsere Begrenzungen liegen, aber auch unsere Begabungen, unsere Fähigkeiten. Wenn wir das zusammenbekommen mit Gottes Willen für uns, dann haben wir eine Chance, anders zu leben, zufrieden zu sein, unserer Bestimmung nach hier zu sein. Gott hat sich die Mühe gegeben, Gott sei Dank, uns Menschen mitzuteilen, wie er über uns denkt. Gott ist ja der Erfinder, der Schöpfer, der Designer des Menschen. Und wenn jemand eine Idee hat, wie wir funktionieren, wie wir gut leben können, dann ist das er. Sein Bild von uns sollte unser Bild sein von uns. Vor ca. 300 Jahren hat sich der Gerhard Terstegen, dessen Text wir gerade gelesen bekommen haben, hat sich genau mit diesem Bauplan Gottes für den Menschen beschäftigt. Und das Ergebnis hat er in die Verse gepackt, die wir gerade gelesen haben. Und ich muss ehrlich sagen, dass mich der Text, immer wenn ich ihn höre oder singe, anrührt und begeistert, weil ich mich da so wiedergefunden drin fühle und weil ich eine Ahnung davon habe, so könnte es sein, wenn ich mich so sehen könnte, wie Gott mich sieht. Ich habe zwei Merkmale, zwei Eigenschaften oder zwei Wesenszüge des Menschen herausgeholt aus diesem Text. Es gibt sicherlich noch viele mehr, aber zwei erscheinen mir zentral und über die würde ich heute Morgen gerne kurz sprechen. Diese zwei Merkmale sind einmal die Schwachheit des Menschen und die Schönheit des Menschen. Mit der Schwachheit des Menschen meine ich seine Zerbrechlichkeit, seine Anfälligkeit, seine Kraftlosigkeit. Ja, machen wir uns da nichts vor. Jeder von uns hier, wir sind eigentlich schwach. Ja, wir sind einer von etwa 7 Milliarden Wesen auf dieser Erde. Wir sind so eine Art Sandkorn an einem Strand, der hunderte von Kilometern lang ist. Wir sind wie so ein Tropfen im Ozean, so klein, so unwichtig. Zwei Nächte kaum geschlafen, die dritte Nacht, die Tochter weckt einen wieder auf. Wie kommt man da an seine Grenzen? So von Geduld und von Kraft nichts mehr zu spüren. Dann kommt der Brief vom Finanzamt mit der Ankündigung, dass man viel Geld zu bezahlen hat. Dann kommt die unklare Diagnose beim Arzt. Dann kommt der Anruf vom Chef und die Bitte ins Büro fürs Gespräch unter vier Augen. Und da merken wir, wie zerbrechlich wir sind, wie klein wir sind, wie viel Angst uns befallen kann. Nach der Arbeit gefühlte 10 Stunden nichts gegessen und dann sehe ich den Kühlschrank und ich sehe den Gefrierschrank und dann ist es egal, Pommes oder Pizza, Schokolade oder Sahnepudding. Mit dem Gefühl von Hunger kann ich nicht Nein sagen. Auch da bin ich wieder schwach und kann nicht widerstehen. Und wie ist das dann, wenn ich richtig krank bin, wenn ich älter werde, wenn ich eine Behinderung habe? Auch da ganz offensichtlich meine Begrenztheit, meine Schwachheit. Wir sind geringe. Das stellt Terstegen in seinem Lied fest. Und recht hat er damit. Wieso haben wir so oft ein Problem damit, das zuzugeben? Warum fällt uns das so schwer, das einzugestehen, dass wir geringe sind? Wenn wir das könnten, wenn uns das leichter fallen würde, ich bin davon überzeugt, dass wir Gottes Bild von uns viel näher kämen. Was haben wir davon, wenn wir uns vormachen, dass wir alles können müssen, dass wir alles haben müssen, dass wir alles sind, sein müssen? Ich denke, dass es Zeit ist, dass wir Christen uns das eingestehen, dass wir geringe, dass wir Fehlerbehaftete, dass wir begrenzte, einsame, verlorene Menschen sind. Und ich habe das selbst erlebt und ich glaube, das können andere bezeugen. Es hat einen unheimlich befreienden Effekt, wenn man das kann, wenn man das tut. Das befreit von diesem Druck, dass wir tadellos sein müssen, dass wir keine Fehler machen, dass wir performen müssen. Der Apostel Paulus, der hat das schon vor 2000 Jahren verstanden. Längst her vor Ter Stegen. Der geht noch einen Schritt weiter. In dem zweiten Brief an die Korinther schreibt er: Meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen als nur meiner Schwachheiten. Und Vers 9, darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen. Der Paulus, der gibt an, der protzt rum mit seiner Schwachheit, nicht mit seinen Stärken, mit seinen Begabungen, von denen er viele hatte. Der kann sich ganz demütig zeigen und seine Schwachheit bestätigen. Die Anerkennung der eigenen Fehlerhaftigkeit, Sündhaftigkeit, Unfähigkeit. Schwachheit, Fehlerhaftigkeit, Unfähigkeit, Unzulänglichkeit. Moment mal, betreibt der Ter Stegen, betreibt Paulus, betreibt die Bibel da nicht eine ganz ungesunde Demontage unseres postmodernen Menschenbildes, wo wir doch davon ausgehen, dass wir Menschen alles können sollen, zu allem fähig sind, leistungsvoll? Was ist mit der Würde des Menschen? Was ist mit der Einzigartigkeit? Was ist mit unserem Wert? Ist der Mensch nicht gut? Ist der Mensch nicht wertvoll? Wie kann es sein, dass die Bibel von der Boshaftigkeit des Menschen spricht, von seiner Verlorenheit? Wenn man einen Minderwertigkeitskomplex bilden möchte, dann bietet die Bibel doch hier eine super Grundlage dafür, oder? Schlecht von sich zu denken, sich klein zu fühlen. Der Mensch ist doch positiv, der Mensch ist stark. Der ist edel und der ist gut. Nein, sagt die Bibel, ist er nicht. Der Mensch ist gering und klein und verloren. Aber, und das ist Gott sei Dank auch eine Aussage der Bibel, der Mensch ist auch schön, der ist unheimlich wertvoll und einzigartig. Der Mensch, vor allem dann, wenn er in der Gegenwart Gottes lebt, der kann Berge versetzen, der kann lieben, der kann dienen. Der kann wie ein Adler über allem drüber schweben. Der kann sich entfalten. Was wir Menschen alles können, ja. Wir können die schönsten Filme drehen, die uns zu Tränen rühren. Wir können Raketen bauen und fliegen damit irgendwie weit, weit weg. Wir konstruieren Gebäude und Brücken und Häuser, die viele, viele Jahre halten. In dem Lied vom Ter Stegen wird das volle Potenzial des Menschen deutlich. Des Menschen, der sich auf Gott einlässt und der in seiner Gegenwart lebt. Und dass Gott das bestätigt, nämlich unseren Wert, unsere Schönheit, unsere Begabung, das finden wir schon ganz am Anfang der Bibel. Im ersten Buch Mose, da spricht Gott: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels. Und über die Tiere und über die ganze Erde, auch über das Gewürm, das auf der Erde kriecht. Paar Verse später. Und Gott sah, was er gemacht hatte. Und siehe, es war alles gut. Die Bibel bestätigt an vielen anderen Stellen die Schönheit und den Wert von uns Menschen. Und ich denke, wir können das hier bestätigen. Ja, wir wissen, was wir können. Wir wissen, wozu, zu welchen guten und kreativen und besonderen Handlungen und Haltungen, wie wir in der Lage sind. Ja, die einen von uns machen Musik und lösen dabei Gefühle in uns aus, die wir selber nie herstellen können. Die anderen können backen und kochen, können zuhören, können ermutigen, beim Umzug helfen, Netzwerke einrichten. Wir Menschen, wir können so viel. Wir sind so begabt. In uns steckt ein Potenzial, eine Kreativität. Und das ist ja auch kein Wunder. Schließlich sind wir Gottes Ebenbild und seine Erfindung. Wie kriegen wir das jetzt irgendwie zusammen? So unsere Schwachheit, unsere Unzulänglichkeit, unsere Fehlerhaftigkeit, unsere Boshaftigkeit und auf der anderen Seite unsere Schönheit, unsere Begabung, unser Wert, unsere Fähigkeiten. Was sind wir Menschen denn nun? Das eine, das andere? Ist klar, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wir sind beides. Wir sind alles davon. Wir sind sowohl gering als auch begabt. Wir sind sowohl klein als auch voller Kraft. Wir können uns auf der einen Seite nicht kontrollieren und trotzdem die prächtigsten Paläste bauen. Wir Menschen sind widersprüchliche Wesen in uns selbst. Und oft genug drohen wir an unserer inneren Zerrissenheit zu zerbrechen. Wir pendeln zwischen dem Gefühl, klein und minderwertig zu sein, und dem Eindruck, der nächste Einstein, das nächste Gesicht auf dem Modemagazin oder eben King Kong zu sein. Nicht so der Mensch, der in der Gegenwart Gottes lebt. Nicht so der Mensch, der sich von Gott durchdringen lässt, der sich in Gott versenkt, der sich ihm ergibt. Der Mensch, der in Gottes Gegenwart lebt, der hält diese Spannung aus, der findet seinen Frieden, der findet seinen Wert, seine Bedeutung bei Gott. Und davon handelt dieses Lied, davon handelt der Text, das singt wenn der Herr noch in Auszügen, und davon handelt letztendlich die Bibel als Ganzes. Wenn wir uns in der Bibel umschauen und wenn wir uns konkret diesen Text ansehen, dann finden wir darin eine Anleitung, wie uns das gelingen kann. Diese verschiedenen Seiten von uns, das, was sich so klein anfühlt und was sich so großartig anfühlt, das zusammenzubringen und ein gesundes Bild von mir selbst zu bekommen. Und überall dem steht die Gegenwart Gottes als eine unverrückbare Gegebenheit. Gottes gegenwärtig, das ist so die Voraussetzung, das ist die unabhängige Variable, das ist die absolute Grundannahme. Gott ist gegenwärtig. Und ohne diese Grundannahme, ohne dieses Wissen können wir unseren christlichen Glauben einreihen in viele andere Religionen. Können wir von dem Wert des Menschen eigentlich nichts sagen und den Sinn des Lebens nur unwichtig finden. Weil aber Gott gegenwärtig ist, haben wir Christen eine Chance, eine Möglichkeit, als Menschen nicht nur gerade so klarzukommen, so ebenso durchs Leben zu gehen, sondern vollständig und befreit und glücklich zu leben. Herr Stegen packt die Anleitung, wie man das macht, wie man in der Gegenwart Gottes lebt, in diesem Text. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, diesen Text nochmal zu Hause zu lesen, sich dafür Zeit zu nehmen, das auf sich wirken zu lassen. Wie man in der Gegenwart Gottes lebt, beschreibt Herr Stegen mit folgenden Worten. Anbetung, Ehrfurcht, Schweigen, sich beugen, die Augen niederschlagen. Opfer bringen, Eitelkeiten entsagen, Gottes Eigentum werden, Gott preisen, Dienst erweisen, Gott gefallen, sich in Gott versenken, verschwinden, Gott sehen, finden, sich durchdringen lassen, sich von Gott berühren lassen, stillhalten, Gottes Strahlen fassen, ihn wirken lassen, einfältig, innig, abgeschieden werden, Gottes Klarheit schauen, Wohnung werden, Gott lieben und ehren, ihn erblicken, sich vor ihm bücken. In der Gegenwart Gottes leben drückt sich also durch eine Haltung aus, innen drin und durch Handlungen, was ich nach außen tue, was ich mache. In der Gegenwart Gottes leben besteht aus Sein und Tun, aus Überzeugungen und aus Verhalten. Und diese Ergänzung von Handlung und Haltung, die führt dazu, dass ich zu dem vollständigen Menschen werden kann, den Gott sich ausgedacht hat, den er geplant hat. Scheinbare Gegensätze in uns lösen sich auf für den Menschen, der in der Gegenwart Gottes lebt. Der Mensch sieht auf Gott. Er blickt auf Gott. Er bringt ihm Opfer. Er ist still. Er wird zur Wohnung Gottes. Er schweigt und betet an. Seine ganze Existenz ist ständig auf Gott gerichtet. Ich lese die Wörter von eben gerade nochmal vor, und wenn ihr möchtet, dann macht die Augen zu und überlegt, welche Bilder euch kommen, wenn ihr die Worte hört, wie das für euch persönlich passen könnte. Anbetung, Ehrfurcht, Schweigen, sich beugen, die Augen niederschlagen, Opfer bringen, Eitelkeiten entsagen, Gottes Eigentum werden, Gott preisen, Dienst erweisen, Gott gefallen, sich in Gott versenken, verschwinden, Gott sehen, finden, sich durchdringen lassen, sich von Gott berühren lassen, stillhalten, Gottes Strahlen fassen, ihn wirken lassen, einfältig, innig und abgeschieden werden, Gottes Klarheit schauen, Wohnung werden, Gott lieben und ehren, ihn erblicken, sich vor ihm bücken. So viel zum Selbstverständnis des Menschen aus der Sicht Gottes, des Menschen, der in der Gegenwart Gottes lebt. So viel zum Selbstverständnis von uns Christen. So sieht es aus, das Selbstbewusstsein von uns Christen. Mich persönlich trifft dieser Text, weil er mich auf der einen Seite beschämt und gleichzeitig aber auch herausfordert. Der beschämt mich, weil ich ganz oft das Gefühl habe, ich lebe eben nicht so in der Gegenwart Gottes. Ich merke, wie mir das fehlt, wie ich das vermisse. Dann spüre ich aber auch so eine innere Begeisterung, so ein Gefühl von, ja, so will ich leben. Das ist, was ich eigentlich haben möchte. In der Gegenwart Gottes leben. Christus in mir, ich in Christus. Gottes Eigentum zu sein. Mich von Gott durchdringen lassen, von ihm erfüllen lassen. Ihn in seiner Klarheit zu sehen. Da wird mir bewusst, dass das eigentlich gar nicht viel braucht, um so zu leben. Das ist eigentlich gar nicht schwer. Es braucht nur meine Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, mich so zu nehmen, wie ich bin, mit meinen guten Seiten, mit meinen schlechten Seiten. Und dann meine Entscheidung, Gott an mir wirken zu lassen, ihn handeln zu lassen. Das muss nicht schwer sein, die eigene Geringheit, die eigene Unzulänglichkeit, aber auch die eigene Stärke, die eigene Begabung anzunehmen und sich daran zu freuen und Gott Danke dafür zu sagen. Ich darf als Christ ganz realistisch sein, wenn es um mich geht. Und dann kann ich Gott an mir wirken lassen. In diesem Lied Gottes gegenwärtig finde ich für mich eine Antwort auf die Frage, warum wir Christen oft so angespannt und anstrengend und ja wenig befreit unterwegs sind. Entweder halten wir zu wenig von uns oder wir sind selbstverliebt und stolz. Wie das auf andere wirkt, kann man sich vorstellen. Uns fehlt es so oft an der Offenheit, an der Ehrlichkeit uns selbst gegenüber und anderen gegenüber. Wir machen dann gute Miene zu bösem Spiel, spielen was vor, lassen keine in unsere Karten reinschauen, machen Sachen mit uns selbst aus. Und wir geben Gott keine Gelegenheit, an uns zu wirken. Wir wollen uns selbst verbessern, wir wollen uns optimieren, wir wollen uns vervollständigen. Und letztendlich steckt dahinter eine Haltung von Misstrauen Gott gegenüber, dass er es nicht machen kann, dass er es nicht drauf hat. Vielleicht auch Angst, ihm zu vertrauen, Stolz, es selber machen zu wollen. Hinter unserer Haltung, ja, do it yourself und yes we can, da steckt eine Riesenportion von einer Menschlichkeit, die uns nicht gut tut. Falscher Ehrgeiz, selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Fernab des Weges, eigener menschlicher Bemühungen, eigener menschlicher Anstrengungen, aber auch fernab eines Weges von buddhistischer Versenkung oder Selbstaufgabe zeigt der Gerhard Terstegen einen Weg auf, ein Weg, den Jesus vor uns gegangen ist, nämlich ein Leben in ständiger Beziehung zu Gott und absoluter Ehrlichkeit zu sich und zu anderen. Was braucht es dazu, um so in der Gegenwart Gottes zu leben? Ich glaube, es braucht vor allem Zeit. Wer in der Gegenwart Gottes leben möchte, wer von Gott erfüllt werden möchte, wer von Gott vollständig gemacht werden möchte, der muss sich Zeit für Gott nehmen. Und ich weiß, dass das ein leidiges Thema ist. Bei uns ist es ein leidiges Thema, bei euch vielleicht auch. Wir haben das oft gehört, Zeit mit Gott, das löst schlechte Gefühle aus, schlechtes Gewissen. Wir merken, wir kommen zu kurz. Wir haben ja auch viel zu tun, das ist ja auch so. Wir haben viele Menschen, mit denen wir Kontakt haben. Wir haben viele Aufgaben, die wir erledigen müssen. Und noch nie war das Angebot und an Zerstreuung und an Ablenkung größer, als es heute ist. Aber wollen wir das wirklich? Wollen wir wirklich auf ein Leben verzichten in der Gegenwart Gottes? Ist das der Weg, den wir wirklich gehen wollen? Ist unser Weg ein Weg von Terminen, von Stress, von Aktivitäten, von Aufgaben um dann abends unter die mediale Berieselungsanlage zu fallen und zu sagen, jetzt kann ich endlich abschalten. Ich bin mir sicher, dass ein Leben in der Gegenwart Gottes, dass das deutlich entspannter und deutlich ausgeglichener und zufriedener machen würde. Und was mich so am Gerhard Ter Stegen begeistert, ist, dass er das nicht nur geschrieben hat, sondern dass er es auch gelebt hat. Ich habe mir die Biografie von ihm angeschaut und der geht daraus hervor, dass der Gerhard Ter Stegen, das ist schon 300 Jahre her, aber trotzdem, dass er auf viele Sachen verzichtet hat, auf viele Annehmlichkeiten, auf viel Luxus, auf viel Freizeit, auf viel Freiheit. Er hat seinen Job gekündigt und hat sich einen neuen Job gesucht, um dort Pausen in seinen Alltag einzubauen, wo er sich selbst mit Gott trifft, wo er betet, wo er meditiert, wo er zur Ruhe kommt. Der Ter Stegen war ein Mann, der hat sich entschlossen, die Gegenwart Gottes zu suchen und ihr den Platz einzuräumen, die sie braucht. Das finden wir vielleicht heute ein bisschen extrem, den Job zu wechseln, um mehr Zeit mit Gott zu haben, auf Sachen verzichten, die uns lieb und wertvoll geworden sind, um in der Gegenwart Gottes zu leben. Das können wir uns heute eigentlich nicht mehr leisten. Das empfinden wir als übertrieben, vielleicht auch ein bisschen verrückt. Aber ist es das wirklich? Ist es extrem, wenn wir uns entschieden und entschlossen der Gegenwart Gottes widmen? Wenn wir uns vermehrt Gott im Alltag stellen? Haben uns mal die Zeit genommen, dieser Frage nachzugehen, was uns dieses Leben wert ist, was wir uns selbst wert sind. Hektik und Stress und Aufgaben und Terminkalender, die voll sind und Geld auf dem Konto oder Zeit und Gelegenheit, in der Gegenwart Gottes zu leben. Unser Gott, unser Gesicht von Gott berühren zu lassen. Stellt euch vor, wir werden wirklich zur Wohnung für Gott. So ganz praktisch. Wir würden wirklich wie ein Adler schweben über den Sorgen des Alltags. Wir würden wirklich Gottes Strahlen fassen können und daraus Kraft schöpfen. Nein, ich finde das nicht übertrieben oder extrem, so zu denken. Das ist nicht was für fromme Spinner oder Berufsreligiöse, die im Kloster oder Konvent untergekommen sind. In der Gegenwart Gottes leben, das ist doch eigentlich was ganz Normales für uns normale Christenmenschen, oder? Dafür sind wir doch da. Das bestimmt unser Menschsein. Gott bietet uns an, dass wir sein Bild vom Menschen, nämlich wir in seiner Gegenwart, seine Vorstellung von Selbstbewusstsein, dass wir das annehmen und dass wir uns daran orientieren. Ein Leben weit weg von Arroganz, von Selbstverliebtheit, aber auch weit weg von Ängstlichkeit, dem Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht schnell genug zu sein, nicht reich genug zu sein, nicht schlau genug zu sein. Zu solchen Menschen werden die, die in der Gegenwart Gottes leben. Und ich wünsche euch, dass wir es jeden Tag ein bisschen mehr verstehen und entsprechend leben. Amen.